Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Sebastian Hellmann. Das bin ich und wir fragen die Leute weiter, warum ihre Leidenschaft so groß ist für den Fußball. Und wir hatten ja schon viele Gäste, natürlich auch Weltmeister und Europameister und Champions League Sieger und. Heute haben wir aber einen ganz spannenden Gast, bei dem sogar Alex Ferguson so allmählich nervös wird. Der war nämlich 9704 Tage Trainer von Manchester United und einer ist ihm fast auf den Fersen. Frank Schmidt von Heidenheim. Herzlich willkommen.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, weil es ist gar nicht so einfach, dich in einen Podcast zu bekommen. Habe ich mitbekommen. Du wählst da aus oder machst es vielleicht gar nicht gerne? Ich weiß es gar nicht. Machst du es gerne oder machst du es nicht gerne?
Ja, ist ja nicht der erste heute. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Es gibt sehr, sehr viele Anfragen, gerade in den letzten zwei Jahren nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Aber ich bin Fußballtrainer und möchte mich auf mein Kerngeschäft auch konzentrieren und fokussieren. Hat auch was damit zu tun, Haus zu halten mit seiner Zeit und mit seinen Kräften. Was heißt gern machen? Schon, aber auch irgendwie ist der Fußball, wie ich gerade eben gesagt habe, das, was ich am liebsten mache. Und deswegen... Ja, wird's, glaube ich, mal wieder Zeit heute. Und nachdem du das zweite Mal mich direkt angerufen hast.
Und das morgens. Du hast gesagt, du gehst morgens nicht mehr am Telefon nach der Relegation. Habe ich mir irgendwo gelesen.
Ja, ich bin.
Wir haben ja um 9:30 Uhr telefoniert. Also habe ich doppelt Glück sozusagen.
Ja, genau. Und deswegen sind wir hier.
Ja.
Heimspiel.
Herrlich.
Ja. Daher.
Schönes Stadion. Und ich war noch nie hier, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das erste Mal. Ostalb, herrlich.
Ja.
Ja.
Ist so.
Fantastisch. Richtig gut. Wir haben schon mal eben durchgezählt, die ganzen Punkte, wir sind hier ja oben und schauen runter auf den Platz, das sind die ganzen Punkte, die Frank Schmidt noch macht als Bundesliga-Trainer.
Ja,
der Platz wird gedüngt.
Hätte ich nichts dagegen.
Ja.
Sieht man das hoffentlich?
Ja, das sieht man. Also jetzt müssen es allmählich so 400 sein, glaube ich. Verschwinden ja allmählich wieder. Also, der Alex Ferguson von Heidenheim, passt das?
Wie viele Tage habe ich?
Du hast Stand heute 6.553.
Ja, hole ich mit Sicherheit nicht mehr ein. Hier in Heidenheim und ich möchte mich eigentlich gar nicht so sehr vergleichen. Ich versuche auch niemand nachzueifern. Ich sage immer, ich bin selbstbestimmt und versuche immer auch die beste Version von mir selber zu sein, so wie man heutzutage auch sagt. Und deswegen habe ich noch nie versucht, jemanden zu kopieren.
Aber also du bist hier geboren in Freistoßweite sozusagen vom Stand, wohnst jetzt nicht mehr direkt hier, sondern eher im Bayerischen. Ne? Das ist ja auch was, dass du hier vielleicht ein bisschen Luft hast. Auch keine Ahnung, ist das so, dass du so ein bisschen Abstand hast räumlich? Spielt das eine Rolle?
Ja, spielt eine Rolle. War damals, als ich hier, muss ich überlegen, 2003 sind wir zurück in die Heimat gekommen und mich kannte keiner. Keiner. Ich konnte normal einkaufen gehen, zum Friseur, alles, was man so macht und alles in Ruhe. Aber mittlerweile ist es natürlich manchmal schon ein Spießrutenlaufen Heidenheim, wenn man mal einkaufen ist. Und da läuft einer dem Einkaufswagen hinterher und schaut, was kauft er denn heute, der Schmidt?
Ach, tatsächlich, ja?
Habe ich alles erlebt.
Und okay.
Natürlich.
Ich fand die alle sehr nett. Ich war eben in Heidenheim so ein bisschen sehr sympathische.
Ja, ist auch so. Ja? Ist auch so. Ich wollte gerade noch sagen, ist ja alles wirklich normal und zu 99% auch sehr freundlich. Aber 1% von der anderen Sorte gibt's halt immer. Die gibt's allerdings nicht da, wo ich wohne, in einem schönen Dorf, wo ich meine Ruhe habe. Und ja, man braucht beides. Natürlich die Nähe zu den Fans, auch ansprechbar zu sein. Aber in den Jahren habe ich auch gelernt, dass man auch Zeit braucht für sich und für seine Familie. Wobei ich sagen muss, gerade am Anfang nach dem Aufstieg, auch da wurde zu Hause geklingelt. Aber das finde ich dann nicht ganz so lustig.
Ja gut, wenn die einmal rauskriegen, wo du wohnst, ist schwierig.
Ja, das ist
auch... Ich wohne in Köln, direkt neben dem Stadion. Das ist, wenn du da zum falschen Zeitpunkt rein und rausgehst, dann kann man auch mal Pech haben.
Ja, das Schöne...
Oder Glück, je nachdem, die sind ja auch super nett, die Fans.
Ne? Das Schöne bei mir eigentlich auf unserem Dorf ist, ich sage explizit nicht, wie das Dorf heißt, wobei es ja schon bekannt ist irgendwie, wenn man dann zu mir fährt, kommt man dann ein ganz riesen Haus hin und alle denken, das muss es sein, da muss er wohnen, aber ich bin ein bescheidener Mensch mit meiner Frau, ein viel kleineres Haus, Glück gehabt.
Ja, absolut. Bist du ein glücklicher Mensch?
Definitiv.
Woran machst du das fest?
Nicht am Fußball. Wobei ich dankbar bin, dass ich diesen Beruf, diese Leidenschaft ausführen darf, dass wir zusammen Erfolg gehabt haben, macht schon auch glücklich. Aber glücklich bin ich auf den Fußball bezogen in erster Linie deswegen, dass die Menschen glücklich geworden sind hier in Heidenheim. Ich habe ja angefangen als Trainer oder als Spieler vor 250 Zuschauer. Mittlerweile, die Veit Arena ist leider nur oder fast nur 15.000, aber es kommen auch immer 15.000, es würden viel mehr kommen. Und diese Identifikation, dieses, wenn man die Menschen sieht, vielleicht jetzt nicht unbedingt nach dem Start jetzt in der Bundesliga mit der Niederlage gegen Wolfsburg, aber ich glaube, die sind jetzt dabei und sind glücklich, dass hier im Bundesliga spielt. Aber Glück kann man haben, wenn man gesund ist, und glücklich sein kann man auch, wenn man eine intakte Familie hat, wenn es ein Zusammenessen, Miteinander. Ich bin ja nicht nur als Trainer schon so lange verbunden, sondern auch mit meiner jetzigen Frau. Es gab auch noch keine andere, sondern wir haben uns schon sehr früh in der Schule kennengelernt und haben zwei prächtige Töchter, die auch schon erwachsen sind. Und das gesamte Familienleben insgesamt sorgt dafür, dass ich sehr glücklich sein darf.
Lothar Matthäus ist ein großer Fan von dir.
Tatsächlich?
Ja.
Schön, vielen Dank.
Vielleicht auch, weil du so beständig bist. Du hast ja da...
Ach so, jetzt, ja? Ach, jetzt verstehe ich es erst. Wobei ich da ja nicht so, auch da nicht nach links und rechts schaue. Nein. Es ist auch manchmal nicht einfach. Ich habe Glück gehabt. Ich sag vielleicht auch zu viel Glück in der Beziehung, weil ich als Trainer jeden Tag irgendwo stark sein muss. Aber die Wahrheit ist, wenn man es ganz genau sagen will, noch eine viel stärkere Frau zu Hause habe.
Das ist ein nettes Kompliment, ein großes Kompliment in Richtung deiner Frau. Ich hoffe, sie hört den Podcast.
Ja, sie sagt immer, ich habe keine Zeit. Sie hat viel zu tun, aber
dann schick mir nur den Part.
Ja, ich schick's dir und du schickst genau den Anfang. Sie weiß es im Übrigen, ich erwähne das sehr oft, weil ich finde, nur davon auszugehen, dass es so ist, dass man jemand mag oder liebt oder verehrt, das ist die eine Seite, aber es auch regelmäßig zu sagen, ich glaube, das ist noch viel wichtiger.
Ja, das und vor allem sein Glück so zu differenzieren, dass es eben nicht nur der Sport ist. Also am Ende gewinnt man ja 1-0 oder man verliert 1-0. Ich meine, es hat ja...
Und lernt.
aber jetzt, entschuldige bitte, es hat ja jetzt keine unmittelbare Tragweite, weil ich weiß ja jetzt auch, dass deine Familie ist ja im Krankenhaus oder in der Pflege. Das ist natürlich was ganz anderes, als du machst. Und wenn ich es jetzt mal wirklich, deswegen mache ich es extra, Frank, so plakativ. Also du sagst, ich habe verloren und deine Töchter sagen lieber, bei uns ist jemand gestorben. Weißt du, das, wie kriegst du das zusammen? Also das ist ja diametral.
Ja, ja, wobei... Auch beim Hause Schmidt darf nicht im Detail drüber gesprochen werden, was natürlich im Krankenhaus oder in der ambulanten Pflege, wo meine Frau tätig ist, passiert. Aber natürlich, wenn jemand was belastet, dann bespricht mir das auch ohne Namen, aber einfach die Situation und hilft mir unheimlich, viele Dinge zu relativieren, auch wieder aufzustehen, auch wieder den Ansatz von Jammerei, wenn mal was nicht läuft, dann schnell wieder in was Positives auch umzuwandeln. Und man muss aber es eher genau umgekehrt sagen, ich darf mich nicht so wichtig nehmen im Verhältnis zu meinen Kindern oder zu meinen Töchtern und zu meiner Frau, weil die einen viel schwierigen Job haben und einen Job, wo es um Leben und Tod geht. Und mir hilft es einfach wieder, die Dinge im Leben gerade zu rücken, wenn sie mal ein bisschen verrutschen, das Ganze auch zu relativieren, diesen Zirkus, den kann man definitiv auch manchmal so nennen. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich habe den allergrößten Respekt einfach vor dem Job meiner Mädels. Und ein Beispiel, ich habe sogar ein Beispiel dazu. Holger Sandwald und ich haben mal den Ehrenring der Stadt Heidenheim bekommen. Da musste sich tatsächlich jeder, der eingeladen war, mit E-Mail anmelden. Und irgendwann kam dann die Stadt Heidenheim, hat angerufen beim Frank Schmidt, ja, was ist mit ihrer Frau? Alles okay? Die hat sie nicht angemeldet. Da sage ich, wie, die hat sie nicht angemeldet? Nee, die hat keine E-Mail geschrieben. Bin ich zu meiner Frau leicht entzürnt, da sage ich, kannst du keine E-Mail schreiben? Und dann sagt sie, nee, aber ich kann Ärsche putzen. Und das hilft dann
ja, gut,
manchmal,
das stimmt natürlich. Ja, gut.
Auch mal wieder zu denken, was ist eigentlich wichtig im Leben?
Das ist also sehr plakativ. Ich weiß, ja, das ist mir schon klar. Du hast zwei Töchter, meine sind, glaube ich, ein bisschen älter als deine, meine sind 25 und 28. Ich finde, es ist immer so eine Mischung, ne? Man ist stolz, man möchte, dass alles gut wird. Man verliert ja auch so ein bisschen den Einfluss, je älter die werden, was ja auch gut ist, ja, logischerweise. Wie ist es bei dir? Also, ich will nicht sagen, machst du dir Sorgen, aber das Gesamtbild ist ja im Moment bedenkenswert, sagen wir es mal so, was so in der Welt passiert.
Ja, absolut. Ich mache mir Gedanken nicht um meine Töchter, aber um diese Themen, die gerade passieren. Ich finde, gerade Erziehung ist sehr wichtig, auch gerade was Werte betrifft im Leben, was Verantwortung, was Verlässlichkeit betrifft. Und ich glaube, da sagen zu können, dass wir da einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir haben das so gemacht, dass wir unseren Kindern versucht haben, einfach Dinge an die Hand zu geben und ihnen zu sagen, was im Leben alles passieren kann. Aber rauszufinden, was gut und schlecht ist, müssen sie sowieso am Ende des Tages selber. Und da wurde noch, wenn ich an die Erziehung meiner Kinder denke, da auch, ich war sehr streng, glaube ich, auch in manchen Bereichen, dann auf die Kinder, auf meine Töchter bezogen, sind die natürlich auch mal hingefallen. Aber sie haben gelernt, aufzustehen und Probleme zu bearbeiten. Heute werden Kinder von einem Problem zum anderen Problem getragen. Also nicht alle, aber viele Kinder. Wie sollen es junge Menschen schaffen, Widerstände zu überwinden? Wie sollen sie später im Beruf Problembewältiger werden? Und ich denke, da bin ich sehr froh und glücklich, dass wir, glaube ich, in der Erziehung und dass wir zwei Töchter haben, die mit beiden Beinen im Leben stehen.
Gut, aber Resilienz ist ja ein Riesenthema.
Ja.
Also überträgst du das auf deine Spieler?
Total. Ein Lieblingswort von mir, ich kannte das früher gar nicht. Unser ehemaliger Mannschaftsarzt hat mal gesagt, du bist resilient. Ich wusste in dem Moment ja gar nicht, was das bedeutet. Dann habe ich mich damit beschäftigt und vereinfacht gesagt, Widerstände überwinden, aber auch Widerstände aufbauen. Also das eine ist, gegen übermächtige Gegner zu stehen und gegenüberzustehen, immer sich wehren und dagegen angehen, aber auch da versuchen, selber Widerstände aufzubauen. Das ist im normalen Leben natürlich ein bisschen schwieriger, beispielsweise in der Pflege. Da werde ich keine Widerstände aufbauen, da werde ich helfen. Aber im Fußball ist das natürlich schon wichtig und das erwarte ich von meinen Spielern auch.
Bist du streng zu deinen Spielern?
Ja, jetzt muss ich wieder meine Frau zitieren. Die sagt viel zu streng. Die wird es gerne ein bisschen harmonischer haben. Aber ich aus meiner Sicht sage, ich bin nicht streng. Ich bin einfach nur konsequent.
Hast du ein Beispiel? Also gibt ja die Strafenkataloge irgendwie, die es überall gibt. Gibt's da was Besonderes? Oder wenn ich weiß, wie groß du Wert darauf legst, wie die Mannschaft spielt, also dass sie alles gibt, logischerweise. Man kann ein Spiel verlieren, aber es muss halt mit Haltung sein, so sage ich es jetzt mal. Und wenn du siehst, dass einer die verliert, dann schnappst du dir den.
Ja, absolut. Das ist nicht verhandelbar, das ist Grundvoraussetzung. Muss ich wieder weiter zurück? Als ich Trainer geworden bin, 2007 hier, ich kenne ja die Ostalb, ich kenne die Region. Wir haben unheimlich viel Mittelstand, viel Industrie. Auf gut Deutsch, die Menschen sind gewohnt, viel und hart zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Ja, wie sollen wir Fußball spielen? Es muss genau so sein. Wir wollen Erfolg haben. Und das bedeutet, dass man auch viel gut und hart zusammenarbeitet, um mal in der erfolgreich zu sein. Und das erwarte ich auch von meinen Spielern. Das Thema Einsatz, das Thema Widerstandsfähigkeit, so lange bis der Schiedsrichter abpfeift. Das sind schon Attribute, die wir hier entwickelt haben über die ganzen Jahre. Erzählen sich Spieler im Übrigen auch selber immer weiter bei Neuzugängen etc. Wenn ich dann mal zum Spieler hingehe und sage, du XY, dann sagt er, habe ich schon gehört, Trainer, ich weiß, muss besser werden. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass ein Trainer nicht alles vorgibt oder alles bestimmt, sondern es muss viel aus der Mannschaft selber rauskommen.
Gut, der Holger Sandwald hat ja dich überredet 2007 für ein oder zwei Spiele.
Waren dann doch zwei.
Das wollte ich gerade sagen, das war ja, hat er das schon bewusst dich gelockt? Mit den ein oder zwei Spielen, weil er wusste, du kriegst es hin, oder?
Überhaupt nicht. Nee? Das Gegenteil war der Fall. Also ich habe es ja auch zu Hause versprochen. Ich mache es nur zwei Spiele, weil der Deal war, dass ich Freitagmittags den Rasen mähe, wie die Nachbarn auch. Schwierig im Fußball, wenn du unterwegs bist.
500 Spiele später.
Ja. Am Anfang hat meine Frau immer gesagt, als wir dann gewonnen haben, ist jetzt so Holger Sonnen hin, er sagt, da brauchst du gar keinen Kopf machen, das ist alles Zufall. Aber wenn sich Dinge wiederholen, dann ist es halt irgendwann kein Zufall mehr, denke ich. Und deswegen war es tatsächlich nur für diese zwei Spiele. Ich kann das auch beschreiben. Er hat gesagt, ich brauche jetzt zwei Wochen Zeit, um einen neuen Trainer zu finden. Und ich habe sogar meinem ehemaligen Trainer Paul Hesselbach, der bei mir in Vestenbergskreuth mein Trainer damals war, ein Vorstellungsgespräch hier besorgt. Also es wäre komisch, wenn ich damit rechne, dass ich den Job behalte, aber noch jemand bringt, der den Job übernehmen soll.
Ach, herrlich. Du hast nach der Relegation gesagt, du bist mausekaputt. Zitat. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, einfach müde, abgekämpft, auch ein Stück weit in dem Moment auch energielos und keine Kraft mehr, nochmal zwei Wochen weiter in dem Stil weiterzumachen, wie es die zwei Wochen davor war. Ich habe es eigentlich gar nicht so empfunden in der Rückrunde, wo es nicht gelaufen ist, weil es ist ja wieder besser gelaufen. Gerade nach dem Ausscheiden der Conference League haben wir 1,25 Punkte im Schnitt geholt aus den letzten 12 Spielen.
Bist du Statistiker, der alles...
Als gelernter Bankkaufmann habe ich es mit Zahlen, weniger mit Namen, aber eigentlich gar nicht. Aber natürlich muss man eine Saison analysieren. Das ist ja meine Aufgabe als Trainer. Weil nur wenn ich die Geschichte kenne, die Analyse kenne, kann ich mich ja ausrichten auf das, was kommt. Und dann ging es in die Relegation. Auf die haben wir uns zwar sehr lange vorbereitet, aber es ging mir wahrscheinlich wie den Spielern auch. Geduld war gefragt. Du bist eigentlich nach einer Saison so ein bisschen durch, dann am Ende des Tages auch. Und vielleicht war es einfach auch dieser Schluss, dieser Moment, also im Spiel, wer mich in Elversberg gesehen hat, während dem Spiel, also ich habe mich dann nochmal gesehen während dem Spiel, ich bin eigentlich nur an der Bande gelehnt und habe relativ wenig gemacht. Es sah entspannt aus. Aber dieser Schluss, ich habe die Spieler schon zusammengerufen, wir hatten noch einen Wechselslot, ich habe mich ja auf die Verlängerung eingestellt und auf einmal schießt Leo Schenzer das Tor. Und dann ist auch noch die Saison zu Ende und wir bleiben in der Bundesliga. Das habe ich in dem Moment irgendwie nicht verkraftet. Ich glaube, so beschreibt es am besten. Ne? Und ich habe meine zwei Töchter im Fanblock bei den Ultras gesehen und ich wusste, zwei Tage später gehen wir in Urlaub. Und das ist mir dann einfach, ich habe die gesehen und es war klar, jetzt ist der Cut da. Und dann, glaube ich, fühlt man sich einfach mausekaputt in dem Moment.
Ist das so eine Art Fußballtrance vielleicht, dass nichts mehr so richtig ankommt?
Ich glaube schon.
Weil alles überlastet ist.
In dem Moment war das so, 100%. Ja. Also ich hatte ja nicht mehr die Kraft zu feiern danach. In der Kabine waren alle gelöst, die Spieler haben sich gefreut, die wussten ja auch, wir haben es geschafft, darauf haben wir uns ja auch eingestellt und auch die Spieler können den wohlverdienten Urlaub, der in der Bundesliga übrigens 2-3 Wochen länger ist, wie wenn wir abgestiegen wären. Das sind lauter so Punkte, die im Kopf drin sind und ich weiß, wie jetzt noch, obwohl es schon wieder 3,5 Monate her ist, dann fahren wir mit dem Bus zurück. Holger Salmer sagt, kann ich mit dem Bus mitfahren? Da sage ich, ja, neben mir ist Platz.
Das ist übrigens der Chef hier von Hallenheim.
Das ist der Macher, das ist der Chef, der hat ja hier alles ermöglicht. Und wir haben dann, nachdem wir, glaube ich, ein Bier zusammen getrunken haben, haben wir nur darüber gesprochen, wie geht's eigentlich weiter. Weil wir allen Fokus auf die Relegation und den Klassenerhalt gelegt haben.
Hast du mal einen ganz losen Gedanken gehabt, bei dem ganzen Stress zu sagen, pff, also vielleicht kann ich auch mal ohne oder brauchen wir eine längere Pause?
Jetzt nach der Situation, also ich habe viele Fragen dazu bekommen und auch Tipps, dass jetzt der richtige Zeitpunkt eigentlich wäre. Aber es passt halt nicht zu mir, weil Zusage, die zählt.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine, es kann ja auch nur so nur 30 Sekunden sein. Weißt du, dass du denkst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich wieder anfangen soll in nach der Pause. So,
das meine ich ja. Das mal der Gedanke in der ganz schwierigen in der schwierigen Zeit oder während der Rückrunde mal kommt, wie geht's eigentlich weiter? Und mal kurz mal drüber nach, was ist eigentlich, wenn wir es nicht schaffen? Ich glaube, das ist menschlich, aber Holger Sandert hat mir mal gesagt, wenn schlechte Gedanken kommen, gefühlten Stahlhelm und die schlechten Gedanken weg. Einfach weg, einfach weg. Und das haben wir auch ein Stück weit zu eigen gemacht, weil du musst lösen, du musst positiv sein, gerade als Trainer. Und irgendwann war es dann so, auch ganz schnell im Urlaub, dann kommt wieder die Verantwortung. Ich hab ein Wort gegeben und natürlich brauche ich die Energie dazu und die ist auch wieder da, Gott sei Dank. Wenn die Energie weg ist, dann geht das nicht. Aber wenn die Energie da ist...
Woher kommt die?
Guter Schlaf. Ich schlafe sensationell gut. Meine Frau und viele Menschen beneiden mich sehr darüber. Ich gehe so ins Bett und wenn ich aufwache, dann denke ich, ist die Nacht schon wieder vorbei. Das ist eine Gottesgabe, das gibt mir unheimlich viel Kraft.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du?
Mindestens 8.
Echt?
Also ich kann mal sagen, ich habe ein Drittel meines Lebens verschlafen.
Ja gut, aber wenn du gut schläfst, das ist ja wirklich, heutzutage ist das ja eine wirklich, wie du sagst, eine Gabe oder ein Glück fast schon. Ne?
Und die Wissenschaft beschäftigt sich damit. Was im Schlaf alles passiert, wissen die meisten Menschen gar nicht. Der Körper regeneriert sich, der Darm spielt eine ganz große Rolle in dem Bereich. Und wenn du guten Schlaf hast, kannst du gut regenerieren. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich. Und dann ist es einfach der gesunde Menschenverstand, das Relativieren, das mir hilft, um jeden Tag hier nach Heidenheim diese 17 Kilometer zu fahren und sagen, und weiter geht's.
Also du weißt ja natürlich, wie lange die Trainer im Schnitt in der Bundesliga im Amt sind. Ne?
Wie haben wir es momentan?
Ich glaube
1,2 Jahre?
Ja, sowas. Je nachdem, ob man jetzt die Interimstrainer, die dann wirklich nur 2 Wochen einspringen, wenn man die noch mit reinrechnet, sind wir so bei 1,3. Wenn man die rausrechnet, sind wir so bei 1,5. Also so zwischen.
Nicht 14 Mal überfällig.
Ja, ist Wahnsinn. Ne? Also.
Aber ich möchte was dazu sagen, auch weil es einfach auch ganz wichtig ist. Ich glaube, dass so eine Beziehung, so eine Geschichte, wahrscheinlich gibt es gar keinen Standort, wo der so möglich wäre. Wir haben im zweiten Jahr Bundesliga, also in der letzten Saison, eine Phase gehabt mit 1 Punkt aus 10 Bundesligaspielen. Es gibt keinen zweiten Verein, wo der Trainer das überlebt hätte. Und deswegen ist es halt eine besondere Beziehung hier, wo das einfach auch so möglich ist.
Holger Sandwald war auch ein ordentlicher Kicker, habe ich gelesen. Stimmt das eigentlich? Oder behauptet er das selber?
Jetzt müssen wir definieren, was ein ordentlicher Kicker ist.
Das wollte ich dich, du bist 19 Jahre, jetzt im 19. Jahr, du musst es wissen.
Ich habe ihn nie Fußballspielen sehen, aber aus eigenen Erzählungen und Erzählungen von Wegbegleitern kann ich sagen, ich glaube, filigran war er nicht.
Okay.
Ob er jetzt Streit mit dem Ball hatte, sage ich gleich, weiß ich nicht. Aber er ist überall reingerumpelt, wo es nur ging. Also Einstellung. Und ich glaube, das könnte am besten sagen. Da gab es mal das ein oder andere Spiel, wo sehr wichtig für die Heidenheimer in der Landesliga war. Und er war eigentlich Spieler der zweiten Mannschaft und wurde dann aufgrund von Verletzungen etc. nach oben beordert und köpft dann das entscheidende Tor. Ich glaube, wie Dieter Jarosch, mein Co-Trainer, der uns von der Regionalliga in die dritte Liga hochgeköpft hat, nicht geschossen, hochgeköpft hat, so war seine Stärke das Kopfballspiel. Und bei mir, ich war ja technisch nicht der Schlechteste. Ich war auch in der Luft gut. Ich war, glaube ich, war auch bereit, jedes Spiel ans Maximum zu gehen. Aber ich war leider sehr langsam. Aber ich hatte Willi Landgraf neben mir und der hat mir den Rücken gesichert und hat gesagt, Lange, und wenn die Bälle hochkommen, dann köpfst du die raus. Und wenn ich den Ball habe, spiele ich ihn dir zu. Und dann machst du einen ordentlichen Spielaufbau. Und so funktioniert Fußball.
Spielt Willi Landgraf eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Aber er hat inzwischen aufgehört.
Ne? Eigentlich müsste er noch spielen, aber auf Schalke ist er...
Rekordspieler, das ist Wahnsinn. Ja. Also Willi auch ein super netter absolut. Mensch. Ich sag kurz, was du alles gemacht hast. Also du warst natürlich Profi-Abwehrspieler, du warst in Nürnberg, Fürstenbergskreuth, da gab es ja dieses Wahnsinnsspiel dann gegen die Bayern. Kennt jeder, der sich mit Fußball auskennt, im Pokal Greuther Fürth, Wiener Sportclub, First Vienna, Alemannia Aachen, Waldhof Mannheim und Heidenheimer SB. Hieß es ja früher noch, von der vierten Liga bis in die Conference League. Empfindest du sowas, also als Trainer dann mit Heidenheim, es ging immer nur in eine Richtung, empfindest du sowas wie Stolz? Gibt's die Vokabel bei dir?
Nee, also Stolz ist für mich im Fußball, glaube ich, so ein Stück weit fehl am Platz, wobei immer mal wieder auch mir das über die Lippen rutscht, weil es stimmt ja auch irgendwo, wenn man was erreicht als Gemeinschaft, wie wir es geschafft haben, eher Freude, Bestätigung, Erleichterung und das sind so eher meine Worte.
Und wenn man so einen Ehrenring bekommt, Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg hast du auch bekommen, so wie Klopp und Christian Streich auch, also stehst du dann da und nimmst das entgegen, sagst, ich will nicht sagen zu Recht, aber ja, es ist eine tolle Auszeichnung. Oder denkst du, okay, ich stehe ja nur stellvertretend hier für alle anderen. Also jetzt, wir haben den Greenkeeper gesehen, der den Platz fein macht. Da hinten der Kiosk ist ja Kult, ne? Es gehört ja alles. Es gab ja früher, das habe ich mir eben erzählen lassen, in Anführungsstrichen nur diesen Kiosk oder diese kleine Tribüne, wo du dann auch noch gestanden hast und jetzt manchmal auch noch stehst bei besonderen Anlässen nach dem Spiel. Wie ist das?
Wird natürlich immer schwieriger mit dem Kiosk. Ich würde gern öfters rübergehen, aber in der heutigen Zeit, wo jeder meint, er muss alles filmen und stört mich dann auch, anstatt man sich zu freuen, dass man dann zusammensteht und über die Dinge redet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Was soll ich sagen? Soll ich hier alles sagen? Darf man alles sagen, oder? So, als sag ich mal, diese Einladung kam zum Ehrenring der Stadt Heidenheim, da habe ich mal kurz Holger Sommer gefragt, kann man sowas eigentlich auch ablehnen? Hat er mich mal kurz durchbeleidigt, ob ich gar nicht weiß, was das bedeutet. Und das muss ich noch lernen, glaube ich, dass man, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt und wenn man selber andere Dinge viel wichtiger empfindet, dass man es auch zulässt. Gerade heute habe ich eine E-Mail bekommen von einem, möchte ich jetzt auch nicht sagen, wer es war, aber es ist ein Trainer aus der bayerischen Regionalliga, der einfach mal ja auch Danke sagen wollte und für den das ist inspirierend ist, dieser Weg, auch wie ich es im Buch beschreibe, wie wir uns halt geben. Und der sagt, man sollte es auch nicht unterschätzen, dass man auch Vorbild für die Basis ist. Und so sehe ich mich eigentlich am ehesten, dass man bei allem, dass man in der Bundesliga, wenn man in der Bundesliga ist, wenn man in der Bundesliga bleiben, aber dass man einfach die anderen nicht vergisst. Und dass der Fußball ja dort der gleiche ist, vielleicht nur auf einem anderen Niveau. Und ich glaube, dass das halt was Besonderes ist, was wir zusammen erreicht haben. Ich für mich selber sehe es stellvertretend, aber es ist dann auch im stillen Kämmerlein am Abend im Bett, freut man sich dann trotzdem drüber. Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg, da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Ich sage auch warum, weil die anderen, die anwesend waren, und als ich die Laudatio von Winfried Kretschmann gehört habe, habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Weil es gibt Menschen, die leisten Unglaubliches.
Geht ja viel um soziales Engagement, logischerweise. Also sehr, sehr breit gefächert, logischerweise.
Genau, wobei
Ehrenamt.
Ja, total. Also klar, Ehrenamt bin ich jetzt nicht unterwegs. Das wäre jetzt natürlich komisch, wenn ich das sagen würde. Und trotzdem sage ich, jeden Tag eine gute Tat. Das Karma-Konto ist, glaube ich, bei uns auch gefüllt. Aber wir machen das für uns und nicht für die Öffentlichkeit.
Aber hast du ein Karma-Konto? Das finde ich spannend.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass jeder eins hat. Oder sowas Ähnliches. Und ich finde, die Lebenseinstellung von meiner Familie und mir ist jeden Tag eine gute Tat, egal wie die aussieht. Und nach dem leben wir, und das nenne ich über den Tellerrand hinausschauen. links und rechts zu schauen, wenn man im normalen Leben unterwegs ist. Schauen, wen könnte man helfen? Auch wenn meine Frau so ein bisschen als gefühlte Mutter Teresa alle retten will. Das geht natürlich auch nicht. Aber jeden Tag irgendjemand zu helfen, auf irgendeine Art und Weise. Es muss nicht immer nur Geld sein, oder, sondern da gibt's viele andere Möglichkeiten. Und das ist eine Lebenseinstellung von uns und auch von mir.
Ja, dann muss man ja heute auch schon fast vorsichtig sein, wie man das formuliert. Also bei uns vom Supermarkt steht ganz oft ein Mann, dem geht's nicht so gut. Und den frage ich dann immer, wenn ich reingehe, ob ich ihm was mitbringen kann. Sondern sagt er immer irgendwas, eine Flasche Olivenöl oder ein Hühnchen, also Hühnchen oder ein Cappuccino, sondern bringe ich ihm das immer mit und dann freut er sich und ich freue mich aber auch. Ja. Und natürlich kann ich ihn jetzt nicht aus seiner Not retten, aber so ein, wenn wir uns dann beide anlächeln, finde ich das einen tollen Moment irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Und genau um die Dinge geht's. Also klar, meine Frau hat jetzt den 50er gehabt und sie hat sich Geld gewünscht und wir haben eine besondere Beziehung zum Hospiz in Heidenheim. Wer da schon mal mit zu tun gehabt hat, der weiß, um was ich rede. Sie sind 95% letztendlich finanziert über die Krankenkassen, aber 5% selbst finanziert. Und da, das sind auch so Dinge, die uns halt am Herzen liegen. Aber ich finde, genau diese Geschichten, diese individuellen Geschichten, wenn man da helfen kann, die machen mich persönlich am glücklichsten.
Eigentlich brauchen wir gar nicht über Fußball reden, stelle ich fest, weil wir können das hier eine Stunde, anderthalb Stunden außerhalb des Fußballs machen.
Aber
ist ja eine gute Nachricht eigentlich, finde ich.
Ja, total, weil also Fußball ist wichtig. Ich sage auch immer, ich glaube, ich kann Taktik, ich glaube, ich kann auch Training. Ob die Aufstellung immer passt, wenn man die Leute hier fragen würde, wahrscheinlich nicht, aber manchmal passt sie auch. Also ich denke, ich mache mir 24 Stunden übertrieben gesagt Gedanken über die Aufstellung, aber das Wichtigste im Leben ist der Umgang mit Menschen. Im Fußball, mit jungen Menschen, weil die Dinge leisten müssen in jungen Jahren, die gar nicht so einfach sind. Ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass Profifußballer viel Geld verdienen und dann immer funktionieren müssen, sondern wenn man sich mit den Menschen beschäftigt und die Spieler kennt, dann weiß man, das ist alles gar nicht so einfach. Und trotzdem sind es immer wieder im positiven Sinne gemeint Maschinen, die dann auch auf Druck, Knopfdruck funktionieren. Aber das eigentliche Wahre im Leben ist der Umgang mit Menschen. Das ist auch die größte Herausforderung. Und da sage ich, verstehe ich manchmal nicht. Klar, wie Fußballtrainer bekannt, wie die Menschen auf einen zugehen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich normaler bin, wie die Menschen um mich herum teilweise. Und trotzdem, wie gesagt, es gibt so viel Not. Es glaubt man gar nicht, dass man, wenn mir das einer mal vor 20 Jahren gesagt hat in Deutschland, was man da alles sieht, da muss man helfen. Das ist die Verpflichtung. Und der eigene Antrieb ist meistens der wichtigere, wie wenn man sagt, du musst jetzt.
Aber nochmal zurückzukommen auf die jungen Spieler. Jetzt ist jemand 20. Also ich kenne euer Gehaltsgefüge so ganz grob. Das ist ja noch in Anführungsstrichen...
Ich nicht.
Ja, also sagen wir mal, es gibt andere Vereine, da verdienen die 20-Jährigen viel, viel, viel mehr. Also ja, ein Vielfaches von dem, sage ich so, was hier verdient wird. Und ich finde, das ist jetzt für so junge Menschen auch total schwierig. Ne? Also die können sehr gut Fußball spielen. Die kommen größtenteils aus Internaten, werden da auch ausgebildet. Bestenfalls haben sie einen guten Schulabschluss. Und konzentrieren sich dann voll auf Fußball. Also die können sich leisten, was sie wollen, mehr oder weniger. Und da die richtige Mischung zu finden aus harter Arbeit, aus persönlicher Entwicklung, auch Dinge zu machen, die einem Spaß machen, weil man das Geld halt hat. Also wie machst du das? Das ist ja, ich finde das schwierig. Also es gibt ja solche und solche Beispiele bei den Jungen.
Absolut. Erstmal ist in der Tat so, deswegen ist gar nicht so einfach für uns Spieler zu bekommen, weil die schlechte Nachricht sagt, Holger, sagen wir halt immer, ihr kriegt bei uns mit das wenigste Geld, müsst aber manchmal doppelt so viel arbeiten dafür. Wer macht das schon gerne? Jetzt mal spaßig gesagt. Aber es ist die Kommunikation, das mit den Spielern wirklich auch zu sprechen. Nicht nur mit der Nummer 1 bis Nummer 11, sondern wirklich mit jedem Einzelnen. Das ist, kostet auch mich als Trainer, auch als Mensch mit die meiste Energie, aber es lohnt sich. Bei mir kann ein Spieler mal sagen, wie gesagt, schlechtes Training, falsche Aufstellung, ich hätte spielen müssen. Aber er kann bei mir nie sagen, ich weiß nie, wo ich dran war. Er kann auch nie sagen, ich habe nichts fürs Leben mitbekommen. Und ich versuche immer, auch die Dinge, die im Leben passieren, auch mit reinzunehmen, um genau den Spielern das auch zu vermitteln. Seid dankbar für das, was ihr hier macht. Ihr seid aber auch nicht die wichtigsten Menschen, die hier unterwegs sind. Und ich glaube, das hat was mit Vorleben zu tun, das hat mit Kommunikation zu tun und das hat einfach auch damit zu tun, dass man den Spielern auch beibringt, dankbar zu sein für das, was wir hier machen dürfen. Und, das muss ich jetzt aber auch noch sagen, wenn es jetzt ums Geld geht, würde ich am liebsten als gelernter Bankkaufmann auch noch Tipps geben, das mache ich natürlich nicht, aber jeder Spieler hat ja auch einen Berater. Und ich hoffe, dass die Berater nicht nur dafür sorgen, dass die Spieler das bestmögliche Angebot bekommen, beim bestmöglichen Verein sind und das bestmögliche Geld verdienen. Ich hoffe, dass sie auch dahingehend beraten mit ihrem Netzwerk, dass sie wissen, es kann auch wieder ganz andere Zeiten kommen. Passt auf, was ihr macht mit eurem Geld.
Das Angebot ist da auf jeden Fall. Also das weiß ich, ne? Dass sich.
Also.
Okay. Ne? Aber die Frage ist natürlich auch, wie sehr zahlen dann die jungen Spieler darauf ein, zu sagen, okay, ich denke jetzt auch mal an 33 plus, je nachdem, wie lange das geht. Ich meine, ist ja eine Verletzung, dann bist du vielleicht weg, ne? Auch ja. Mit Ende 20 irgendwie. Das ist das eine. Und das andere, mit dem, was du hier hast, also ich bin ja auch wirklich fasziniert von dem, was du tust hier in Heidenheim und sag eigentlich schon seit Jahren, also wenn ich jetzt Stuttgart wäre oder keine Ahnung, ich hätte schon längst versucht, den Frank Schmidt auf meine Seite zu bringen als Trainer. Es gab sicherlich viele Anfragen. Welche war die konkreteste und hast du mal richtig gezuckt irgendwann?
Nein, es gab ja ein, zwei konkrete, mehr waren es auch nicht. Der Rest war mal so Anfragen, aber ich bin dann auch einer, der dann am ersten Telefongespräch sagt, keine Chance, ich habe Vertrag und wenn ich Vertrag habe, dann zählt es für mich. Sage ich auch immer, da gerade zu Zweitliga-Zeiten wäre es finanziell verlockend gewesen, muss man ganz klar so sagen. Aber das hat mich nie, weil ich bin einer, der von den Spielern so viel verlangt. Was wäre ich für ein Trainer, der dann selber sagt, übrigens, ich habe jetzt selber das Angebot und gehe. Bin nicht ich, sondern wenn man von mir eine Zusage bekommt, reicht auch ein Handschlag, dann zählt der letztendlich. Es gab aber einen Verein, wir waren damals Zweitligist und dieser Verein war Bundesligist. Und da habe ich dann dem, ich glaube, es war damals der Präsident, der als erstes vorgefühlt hat, gesagt,
wer war das?
Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Dann hat er gesagt, akzeptiere ich nicht. Ich möchte, dass du oder sie eine Nacht drüber schlafst. Dann sage ich, können wir gerne machen, es wird sich aber nichts ändern. Also eine Nacht schlafen, nächsten Tag wieder telefoniert, die Antwort war die gleiche. Und deswegen, ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt habe ich ja noch diese nächste Saison Vertrag. Dann steht momentan noch nicht fest, wie es weitergeht. Schauen wir mal, was das Leben oder auch der Beruf oder die Leidenschaft noch bringt.
Ja, aber wenn ich jetzt, also bei Riesenrespekt vor Heidenheim, also überhaupt keine Frage, aber andere Vereine haben andere Möglichkeiten, so, ja. Hast du mal den Gedanken irgendwann, dass das okay, oder du siehst die Mannschaften ja spielen auch, die Großen, die hier kommen oder wo ihr hinfahrt, dass du, ich meine, da ist doch völlig klar, ist ja menschlich, dass man sagt, was für ein Verein, was für eine Mannschaft, was für Spieler, also wenn ich, Pünktchen, gibt's sowas? Das kann man gar nicht verhindern.
Ja, das, also sagen wir mal so, Frank Schmidt hat den Stempel drauf, der will, der kann nur Heidenheim. Ich glaube, das ist so ein bisschen schon mal Status. Und ich kenne den einen oder anderen aus der Bundesliga, der sagt, ja, du gehst da eh nicht weg. Also das wird so schon in der Art besprochen, was ja auch stimmt. Aber natürlich hinterfragt man sich das ein oder andere Mal, wie geht's dann irgendwann mal weiter? Kommt noch dieser Schritt? Und deswegen sage ich immer, es ist beides möglich oder es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich werde nochmal sagen, ich verlängere hier und gehe in Rente, wenn der Verein zu diesem Zeitpunkt verlängern will. Aber vielleicht sage ich auch für mich selber, ich will es selber nochmal wissen. Ich würde schon gern nochmal ein anderes Umfeld, einen anderen Verein dann auch coachen, als Trainer übernehmen, wohl wissend, dass ich nicht die Schablone Heidenheim nicht auf die Schablone XY legen kann, Verein. Oder ich mache ganz was anderes. Ich weiß es nicht.
Versicherungskaufmann, habe ich gelesen.
Das mache ich mit Sicherheit nicht mehr. Also da bin ich raus, auch als gelernter Bankkaufmann, da ist der Zug abgefahren. Wenn samstags immer die Zeitung kommt, sind sehr viele Stellenausschreibungen drin. Jetzt bin ich ja...
Guckst du dir die an?
Die schaue ich mir an. Ja, meine Frau sagt immer, ich soll Paketfahrer werden. Später, das wäre genau das. Und da habe ich meine Ruhe und Pakete, wenn ich nochmal was machen will. Aber mir geht's um was anderes. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann. Ich habe für unseren damaligen Namen, darf ich sagen, Paul Hartmann AG hier in Heidenheim, die im Gesundheitswesen tätig sind, habe ich als gelernter Bankkaufmann den Devisenhandel gemacht, habe die Konzernverrechnung gemacht, untereinander unter den ganzen Tochtergesellschaften weltweit in einem Büro, sehr klein. Also habe schon ein bisschen was beruflich auch was anderes gemacht, was mir übrigens in der Ausübung heute in meinem Job ja auch hilft. Dann wollte ich eigentlich zu meinem Freund Wolfgang Rummel wechseln, zur Allianz und war Versicherungsvertreter werden, aber schon mit dem Schwerpunkt Anlage. Und dann denke ich mir, dann bist du noch Fußballlehrer, kannst theoretisch Lehrer werden in der Grundschule, kannst Sport unterrichten. Und dann lese ich immer die Stellenausschreibungen und stelle fest, mich nimmt ja da gar keiner mehr. Und deswegen schließe ich das aus. Also weiß nicht, was noch kommt, aber in dem Bereich gehe ich sicherlich nicht zurück.
Paketfahrer habe ich gerade eine sehr schöne Geschichte gelesen. Der Titel war Der Eismann macht das schon. Über die Firma, ist ja jetzt egal, Eismann kann ich ruhig sagen, also die gefrorenen Sachen zu den Leuten bringen. Und wie der mit den Leuten von 60 bis 90 umgeht, Schwätzchen hier, Schwätzchen da, räumt das in die Truhe und, und.
Also
das
meine Frau textet den auch immer zu.
Das war eine ganz sympathische Geschichte. Ja. Also wirklich, auch Hochachtung vor all den Leuten, die genau sowas machen. Wie ist es denn jetzt?
Ja? Das vielleicht noch dazu. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, mit 60 bin ich kein Trainer mehr. Das gilt auch, weil ich einfach nochmal, ich glaube, wie alt man wird, weiß man nicht. Das ist auch gut so. Aber ist jetzt so, ich bin ja keine 20 mehr, wo man nochmal das und alles ausprobieren kann. Aber ich glaube einfach, so dieses normale, in Anführungszeichen, Leben aus meinem Blickwinkel auch nochmal anzugehen und nochmal ganz was anderes zu machen. Das wird nicht nächstes Jahr und nicht übernächstes Jahr, wahrscheinlich auch nicht in 3 oder 4 Jahren, aber das wird nochmal so kommen.
Was machst du denn, wenn du dich nicht um Fußball kümmerst? Radfahren?
Ja, wenn's,
lesen?
Ja, wenn es geht.
Ist ja ganz schön hügelig. Lesen. Das höchste Stadion der Bundesliga übrigens.
Höchstgelegene Profi-Stadion in der Bundesliga, ja. Unter Trainingsplatz auf 605 Meter. Ja. Die Winter waren früher strenger und härter, aber kann schon mal richtig kalt hier sein. Eigentlich sehr wenig, gar nichts. Wenn überhaupt, dann Fahrrad. Ich hatte leider letztes Jahr eine größere Sprunggelenks-OP nach meiner Verletzung, damals noch als Spieler bei Alemannia Aachen. Und die lässt jetzt leider nicht mehr so viel Sport zu. Deswegen ist das schwierig, aber Radfahren geht. Und eigentlich einfach mal nichts machen. Das hilft manchmal auch, über nichts nachzudenken, hilft mir zumindest, mich zu erholen.
Ich habe gelesen, du hast Kevin Großkreuz im Urlaub getroffen.
Ja, das war schön.
Ja, das glaube ich. Ich finde, das ist ein besonderer Typ, sagen wir es mal so. Stehst du auf solche Typen, also jetzt auf dem Feld, wenn du so einen hast in deiner Elf oder in deinem Kader?
Absolut. Ich sage immer, ich mag keine Schablonenmenschen, also in dem Sinn, die immer jeden Tag gleich sind, sondern das macht's ja auch aus. Vielleicht hat mich da Willi Landgraf geprägt, weil der war auch nicht gewöhnlich. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und Kevin Großkreuz kannte ich ja auch nur von der Ferne, aber er ist angekommen und wir sind quasi abgereist. Wir hatten, glaube ich, noch 2 Stunden, aber die waren echt cool, die waren echt witzig und er kam gerade vom Legendenspiel aus Madrid mit Borussia Dortmund und wenn Menschen mir auch mal was anderes erzählen können oder eine andere Facette haben, dann mag ich das schon definitiv.
Und ihr seid ja alle bekannter geworden. Das ist jetzt auch noch ein Zitat von dir. Also du, Basti, früher konntest du dich normal bewegen, auch im Urlaub. Das ist jetzt ein bisschen anders. Sind die Leute nett zu dir? Was ist der erste Satz? Mensch, Heidenheim, das ist ja super, dass sie so lange da sind wahrscheinlich.
Als ich noch Zweitligatrainer war, in der ersten, zweiten, dritten Saison, weiß ich nicht, bin ich mit Familie und meinen Eltern sind wir an die Ostsee nach Scharbeutz, werde ich nie vergessen. Und dann kam der Rentner und hat gesagt, da ist er, der Trainer aus Sandhausen. So war es damals noch. Und jetzt ist natürlich so, ich sag mal so, damals mit Aachen als Spieler war es üblich, dass man nach der Saison nach Mallorca geht. Ich habe es fast bis heute jedes Jahr immer noch mich daran gehalten, weil es einfach ein schöner Abschluss ist für Menschen, die mir wichtig sind, auch mit meinem Trainerteam, nicht zur gleichen Zeit wie die Spieler, aber irgendwann mal zwischendurch. Und jetzt werden wir natürlich erkannt. Und wie soll ich sagen, die meisten sind sehr nett. 5% Arschlöcher gibt's überall. Das ist einfach so. Das möchte ich einfach so direkt sagen. Und dann nehme ich mir aber auch keine Zeit. Dann das gebe ich dann auch zu verstehen. Aber insgesamt muss ich sagen, glaube ich, haben wir da in der Öffentlichkeit, stehen wir da gut da. Und die freuen sich dann auch, wenn dann so viel Nachhaltigkeit im Profifußball dann auch mal live zu sehen ist. Nicht nur ich. Wie gesagt, mein Trainerteam ist dann auch mal dabei. Wir genießen die Zeit und das lassen wir uns auch nicht verbieten. Bloß weil wir jetzt Bundesliga-Trainer sind.
Ich bin auch ab und zu auf Mallorca und dann gehen wir das. Du bist doch der von Sky. Was ist die erste Frage danach?
Wann wechselst du?
Nee. Wo ist Lothar Matthäus?
Ach, okay, ja, klar.
Stimmt. Ich kenne uns nur zu zweit. Ja, du hast eben Kommunikation erwähnt, dass das im Mittelpunkt steht. Wie lange du im Amt bist, haben wir gesagt. Wie viele Ansprachen hast du gemacht als Trainer?
Unfassbar viele. Da habe ich letztens komischerweise auch mal drüber nachgedacht. Aber das Schöne ist irgendwie dran, ich denke auch oft selber, wiederholst du dich eigentlich ständig? Oder natürlich gibt's dann auch mal was sich wiederholt. Aber ich bereite ja in dem Sinn keine Besprechungen vor, auch nicht die vorm Spiel.
Nie gemacht?
Also ganz selten, wenn es mal wichtige Punkte gab, auf die ich hinweisen will. Aber ich bin eher so ein Autodidakt, einer, der das dann macht, auch so aus dem Stegreif raus und sich leiten lässt von der Emotion, die ich gerade habe, wohl wissend, und dann auch merke ich das natürlich auch, dass ich auch mal rausgehe und sag, was war das gerade? Also das kann natürlich auch mal passieren, aber das ist menschlich.
Gut, aber machst du vorm Training eine kurze Ansprache? Also wie ist der Ablauf?
Ja, definitiv. Also ist ja kein Selbstzweck, was wir trainieren. Es ist ja Mittel zum Zweck. Und was wir trainieren.
Kann ja sein, dass das der Co-Trainer auch macht.
Also, ach so, ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Abgeben, obwohl ich sehr gute Co-Trainer habe. Spielersatztraining halte ich mich raus, macht der Co-Trainer oder die Arbeit in Gruppen, so wie heute Vormittag, dann vertraue ich meinen Co-Trainern auch. Aber ich will ehrlich sein, ich bin schon ein Mensch, der gerne die Zügel in der Hand hat. Also wir haben auch ein Pferd und da sehe ich dann immer, wenn die Tochter oder die Frau, wenn die reiten, wie wichtig ist, die Zügel in der Hand haben. Und da habe ich auch übrigens sehr viel gelernt, weil wenn du auf dem Pferd sitzt, die Zügel hast und verkrampfst, ja, dass das Pferd dann nicht läuft, ist logisch. Du brauchst auch eine gewisse Lockerheit, du brauchst Körperspannung, du brauchst Körpersprache. Und da habe ich auch ein bisschen was, oder habe ich auch gelernt von meinem damaligen Trainer bei Alemannia Aachen, Eugen Hach in dem Fall, der das auch mal so plakativ vorgemacht hat, was die Mannschaft für einen Trainer erwarten darf. Einer, der so eine Körpersprache hat oder der reinkommt und eine gewisse Präsenz hat. Also ich bin schon ein Trainer und ein Mensch, der, wenn er Verantwortung trägt, dann aber auch die Zügel in der Hand haben muss. Das ist mir sehr wichtig.
Aber dieses Ansprachen, Kommunikation, sich nicht wiederholen, immer on sein, immer präsent sein, immer pointiert sein. Du kannst ja auch nicht so lange drum rumreden. Du musst ja sagen, pass auf, das und das müssen wir machen, sonst dann gewinnen wir, oder das und das müssen wir abschieben, sonst verlieren wir. Also das ist das über die Zeit.
Aber eigentlich bin ich der falsche Ansprechpartner. Man müsste die Spieler fragen. Weil ja, für mich, keiner da mehr,
finde einen, ich
bin
schon
zu Hause. Für mich ist es einfach so, ich sage immer, ich lasse mich leiten vom Leben, vom gesunden Menschenverstand, und die Dinge bringe ich dann so rüber, wie ich sie dann in dem Moment ungefiltert empfinde.
Laut oder leise?
Früher lauter, öfters lauter, auch schreiend. Aber irgendwann habe ich erkannt, schreien ist eine Form der Schwäche. Aber letzte Saison hat es auch ein paar Mal gerappelt. Ich glaube, da muss dann auch mal ein Trainer dann auch mal ein bisschen mehr nach oben raus. Aber im Prinzip geht's drum, direkt, ungefiltert, Kritik üben, auch Lösungen vorschlagen und am Ende mit einem Konsens rausgehen. Das ist so meine Vorgabe.
Mhm. Niederlechner, ein Spieler, hat gesagt, er weiß, wie er Spieler anpacken muss. Das ist menschlich ein überragender Typ. Kann man das so stehen lassen?
Ich sage immer, wenn über mich gesprochen wird, Stärken und Schwächen, sage ich, beides vorhanden.
Welche Schwächen hast du?
Aber ich habe genügend Schwächen. Ich glaube, das weiß ich auch, aber es macht jetzt ja keinen Sinn, darüber zu reden. Ich finde, das Wichtigste ist,
dass... Sag mir eine.
Ja, dass man die auch zugibt, dann auch, wenn man mal eine Schwäche hat, oder wenn man, Schwäche ist vielleicht auch falsch, ich mache Fehler jeden Tag.
Ja.
Und die zuzugeben, also ich kann mich erinnern, wir schlagen hier, ich glaube ein Jahr vorm Bundesliga-Aufstieg zu Hause hier, Freitagabend, Schalke 04, kurz vor Schluss, Oliver Hüsing, 1-0, Standard, Kopfball, da springe ich ja sowieso aus dem Sattel, wenn Standardtore fallen. Und eine Woche später verlieren wir sang- und klanglos bei Erzgebirge Aue. Und das habe ich nicht verkraftet und habe mich auch in der Wortwahl komplett vertan, bin auf diesen Zug aufgesprungen, was eigentlich als Trainer nie passieren darf. Ihr und ich.
Hm.
Und das war so, dass ich dann vor der Pressekonferenz zu Holger Sandert auch hin bin, habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Bin übers Ziel hinausgeschossen. Er fand es nicht so schlimm, aber ich fand es schlimm. Und ich habe es gewusst. Und es hat auch wirklich auch ein paar Gespräche dann auch gebraucht, auch mit dem Mannschaftsrat, um die Dinge auch wieder gerade zu rücken. Das darf nicht passieren, und das sage ich auch immer, Fehler dürfen passieren, wenn sie aus einer mutigen, leidenschaftlichen Entscheidung oder fällt. Man darf aber nicht dumm sein und faul sein und einfach auch mit der fehlenden Einstellung dann einfach auch Fehler machen. Aber mit Sicherheit habe ich wie jeder Mensch auch Schwächen. Aber das können auch gerne andere Menschen beurteilen.
Also du kannst ja mit Sprache umgehen, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Und muss man, ich mache es jetzt auch wieder etwas plakativer, also es gibt Leute, die haben nicht so viel mit dem Ball zu tun, sondern das sind eher die Arbeiter. Und dann gibt es Leute, die sind sehr kreativ und können mit dem Ball eigentlich alles. Muss man die anders ansprechen oder führen?
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, die große Kunst auch einer Führungsperson, von jedem Spieler oder anders gesagt von jedem Menschen zu wissen, wie führe ich den. Und da lerne ich im Übrigen auch nicht aus. Werde ich auch offen und gern darüber. Es gab so Spieler wie Sebastian Griesbeck, wenn ich denen gesagt hätte, pass mal auf, wenn wir durch die Betonwand durchgehen, dann haben wir es geschafft. Der hat nicht gesagt, Trainer, spinnst du? Er hat es zumindest einmal probiert, als Beispiel jetzt. Mhm. Aber so ein Leo Scienza, ist ein Künstler, der kommt aus Brasilien. Und ich habe jetzt auch ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, die Bedürfnisse vom Trainer zu decken oder so, wie ich das gerne hätte, dass es immer richtig ist, sondern auch mal zu lernen, mal ihn machen zu lassen. Auch wenn, sage ich mal, die Schwäche, die wir für uns identifiziert haben, wir in so ein Schubladendenken reinkommen und sagen, guck, da macht er einmal den Fehler und haben wir doch gleich gesagt, als Beispiel. Und das ist dann auch eine Form, die man dann auch lernen muss und auch zugeben muss.
Ich durfte ja lange mit Ottmar Hitzfeld zusammenarbeiten, ein großer Mensch und ein großer Trainer. Der hat auch gesagt, Sebastian, ich gebe jedem Spieler unterschiedliche Dinge und bekomme von jedem Spieler dafür unterschiedliche Dinge zurück. Und das in den besonderen Momenten auch auf dem Spielfeld. Und ich glaube, das hat den auch am Ende so erfolgreich gemacht. Also das hat mich sehr beeindruckt damals, die These.
Ich glaube, dass ein Trainer oder eine Führungskraft auch in jedem anderen Betrieb, wenn diese Eigenschaft nicht ausgeprägt ist, dass es schwierig wird, nicht grundsätzlich Erfolg zu haben. Kurzfristig geht immer. Aber langfristig Erfolg zu haben, zeichnet insbesondere dann Menschen aus, die diese Gabe, aber auch diese Bereitschaft haben, mit Menschen so umzugehen. Und ich mache auch nicht alles richtig.
Keiner macht alles richtig, aber ja, das ist das Gute.
Ja, 100% ist
das. Deswegen macht der Fußball auch so viel Spaß.
Ja, genau.
Das ist, wenn jetzt so alle alles richtig machen würden, dann wäre es ein langweiliges Spiel.
So ist es. Und ich sage unseren Leuten, wenn sie mal wieder meckern, jetzt mal, letzte Saison war ja wirklich übel, das möchte ich auch niemandem mehr zutrauen. Aber es gab eine Zeit hier, da haben wir von 17 Spielen 13 gewonnen und nur zweimal verloren. Und wir führen 3-0 und es wird trotzdem gemeckert. Dann habe ich gesagt, Leute, auf der Eintrittskarte steht nicht drauf, wir gewinnen heute 2-0. Deswegen kommt er im Übrigen auch ins Stadion. Wenn ihr das wollt, müsst ihr ein paar Kilometer südlicher fahren. Da habt ihr mehr Garantie, dass die Heimmannschaft gewinnt.
Sprechen wir kurz über das Aktuelle. Auftakt gegen Wolfsburg. Da hat was gefehlt? Die Energie, die du sonst so einforderst, oder die Cleverness oder eine Mischung?
Ich habe wirklich 2 Tage gebraucht und intensiv darüber nachgedacht und bin dann auf den Punkt gekommen, was uns gefehlt hat. Wir waren konfliktbefreit. So haben wir Fußball gespielt. Wir waren nicht bereit, in Konflikte zu gehen. Draufgekommen bin ich, als ich nach dem Spiel mit Maxi Arnold gesprochen habe und er gesagt, so viel Platz hat er schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wenn ich ihn Maxi Arnold mit seinem linken Fuß, und das wussten wir natürlich alle, so oft offen stehen lasse, dann bringen wir ihn keinen Konflikt. Wir haben uns da auch nicht so gewehrt und haben die Energie vermissen lassen und haben eigentlich die Idee gehabt, nach einer Relegation, die wir nach 29 Punkten gewonnen haben, wieder Bundesliga zu spielen, auch für Aufbruchstimmung zu sorgen, auch wenn der Kader kaum verändert war. Aber dass wir dann so, ja, dann auch an dem Tag unsere Leistung nicht bringen, das war sehr enttäuschend und das haben wir, glaube ich, intern, aber auch extern deutlich angesprochen. Wahrheit muss Wahrheit bleiben, die muss man dann auch sagen dürfen. Aber wir sind schon längst wieder in dem Modus, wir sind heute 3 Tage nach dem Spiel, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Also 3 Tage nach dem Spiel.
Und 2 Tage, wenn der kommt, vor dem nächsten Spiel. Also Leipzig ist dann ja, wenn der genau. Podcast rauskommt, ist ja das nächste.
Dass man schon wieder das Positive sieht und an dem Positiven arbeitet. Meine Aufgabe als Trainer ist natürlich auch, Kritik zu üben, was eine Form der Wertschätzung ist, weil da zeige ich als Mensch und als Trainer auch, ich meine es gut mit dir, ich will dir helfen. Wenn mal auf gut Deutsch Scheiße gebaut wird und der Trainer schimpft nicht mehr, dann wird's gefährlich. Und jetzt aber wieder den Bogen zu spannen, es war ein Spiel, wir reden von 3% aufs Gesamtergebnis, diese Niederlage, haben wir es wieder mit Zahlen.
Aber auf welche Zahl guckst du denn als erstes nach dem Spiel? Also der eine...
Mich interessiert im Prinzip
Zweikampfwerte, das, also, du,
das gibt's Ergebnis.
Ja, dann also nach Toren und Ergebnis abgezogen, gibt's irgendwas, wo du sagst, ist meine erste oder meine ersten 2 Zahlen oder 3?
Wirklich, ich würde von mir sagen, ich bin ein Wettkampftyp. Für mich zählt wirklich, wir spielen, um Ergebnis zu erzielen. Egal, um was es geht, das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, die ganzen Statistiken, die muss man auch in Relation setzen. Weil ob das eine qualitative Aussage ist, wie viele Zweikämpfe jeder gewinnt, was ist ein Zweikampf, wie wird er bewertet?
Total.
Da bin ich, am meisten verlasse ich mich tatsächlich auf mein eigenes Empfinden, auf meine Beobachtungen. Besprecht es am selben Tag noch und am nächsten Morgen mit meinen Co-Trainern. Dann schauen wir uns die Szenen an und dann werden wir entweder bestätigt oder wir rudern auch nochmal zurück, weil wir doch nicht die richtige Wahrnehmung gehabt haben. Aber Laufleistung 111 Kilometer geht gar nicht. Das ist ja die Beobachtung. Wir sind zu wenig marschiert, wir haben zu wenig getan und da muss ich auch ehrlich sagen, als erstes hinterfrage ich mich ja selber, was ist mit Taktik, was ist mit Raumaufteilung. Wir wollten uns übers Pressing definieren. Also da muss ich mal selber anfangen. Aber natürlich gebe ich das nicht als Alibi den Spielern weiter, weil die Analyse gezeigt hat, Wir haben alle, wir haben 11 Dirigenten gehabt oder 10 Dirigenten, aber keiner, der das Musikinstrument am Ende gespielt hat, und das geht nicht.
Aber dann kommst du danach in die Kabine bei all dem, was du gerade schon beschrieben hast. Also Relegation überstanden, die Bundesliga geht wieder los. Es ist das erste Heimspiel, ne? Alle freuen sich und ist dann erstmal, kommt Jungs, sprechen wir morgen drüber oder gibt's da direkt die erste Analyse?
Also wir machen ja noch einen Kreis nach dem Spiel. Mhm. Da gibt's schon eine kurze Analyse.
Aber kommt das an? Ich frage mich immer so, als die kommen da gerade, ist gerade Abpfiff, dann machen die einen Kreis und dann kriegst du schon das erste.
Ja, da geht's nicht um Kritik in dem Sinn, sondern da geht's einfach um Einschätzung. Mhm. Wie war das Spiel? Warum haben wir es verloren? Haben wir es zu Recht verloren oder nicht zu Recht verloren? Vielleicht, was hätten wir besser machen können? Was war gut? Irgendwo sprechen wir dann bei euch auch alle mit einer ähnlichen Sprache. Hat vielleicht auch was damit zu tun, wobei bei mir darf jeder Spieler, ich sage über mich selber, ich bin selbstbestimmt, aber natürlich, wenn ein Spieler sich an die eigene Nase packt, darf er auch das aus seiner Sicht erzählen. Also wir haben niemand, der sagt, das darfst du nicht, und das wird rausgestrichen, und so stromlinienförmige Menschen mag ich auch nicht. Also man muss eine Meinung haben, auch wenn es im Fußball manchmal viel Meinung für wenig Ahnung gibt, aber insgesamt ist wichtig, dass die Spieler sich damit einfach auch beschäftigen. Und manchmal muss ich echt sagen, finde ich auch richtig gut und auch besser, wie ein Spieler auch mal so ein Spiel analysiert, in den ersten Worten wie ein Trainer. Finde ich erfrischend, finde ich gut. Und normalerweise ist es dann so, dass die richtige Analyse, ich brauche eine Nacht, keine Entscheidung aus der Emotion heraus, das passiert nach dem Spiel, wobei ich generell einer bin, der ganz schnell den Schalter umlegen kann, wie beim Schlafen. Man muss wissen, wann man die Schubladen zieht. Aber eine Nacht drüber schlafen, eine gesunde Analyse hilft dann, um vor allen Dingen sachlich gut zu analysieren. Aber natürlich auch, wenn es sein muss, mit der entsprechenden Emotion. Die war jetzt in der Analyse Wolfsburg schon nach dem ersten Tag so ein bisschen mit dabei. Und so gehen wir normalerweise mit der Sache um. Und was für mich dann wichtig ist, wenn dieses Spiel analysiert ist, wenn Kritik geübt wurde, und Kritik muss auch berechtigt sein, dass man die eben dann auch ausüben darf innerhalb der Mannschaft, dann ist aber der Haken dran und dann gehen wir alle auf die nächste Aufgabe, und da braucht keiner mehr irgendwo einen schlechten Hintergedanken haben und ich war doch und ich bin kritisiert worden und ich soll schuld sein, sondern das ist nur eine Chance, unter der Woche zu zeigen, ich kann es besser.
Mhm. Und wenn mal ein Spieler kommt und sagt, Trainer, das mit taktisch, das war irgendwie nichts, das so können wir nicht spielen, das geht nicht?
Hat sich entweder noch keiner getraut oder war noch nicht so, aber die Spieler verpacken das dann auch mal ein Stück weit anders. Und ich möchte das auch, dass meine Führungsspieler kommen und sagen, und ich frage es auch manchmal ab im Übrigen, obwohl ich immer entscheide, wenn es mal auch wichtig ist, den Kapitän in so eine Entscheidung mit reinzunehmen, auch vorzustellen, wenn wir zwei Ideen haben, da möchte ich dann schon mündige Spieler haben. Auf der anderen Seite bin ich einer, ich behaupte von mir, ich bin der sich am meisten mit unserem Spiel beschäftigt, also brauche ich auch nicht so viel Hinweise dann von außen in dem Moment. Aber das ist schon erlaubt und das nehme ich mir auch zu Herzen.
Jetzt bist du ja sehr lange da, hast dir viele Sachen auch erarbeitet, zusammen mit dem Verein, mit allen, auch die das hier mitgestaltet haben, mit denen du ja sehr lange zusammenarbeitest. Wer kann denn sagen, also Frank, das so geht das nicht?
Also ich erwarte...
Ist ja nicht alles super, was man macht.
Nee, absolut nicht. Ich erwarte es von meinem Co-Trainern, aber dann brauchen sie Argumente. Allein sagen reicht nicht, sondern dann möchte ich auch stichfeste Argumente. Das erwarte ich dann auch von Trainern. Und auch von Co-Trainern, weil es immer wichtig ist. Ich finde immer, erfolgreiche, gute Menschen, die holen sich auch gute Menschen und erfolgreiche Menschen ins Boot. Schlechte Führungskräfte holen sich meistens schlechte rein, weil sie ja nicht wollen, dass ein anderer dann noch besser ist. Also kennen wir ja alles. Und natürlich ist Holger Sandwald, wir besprechen uns immer und der traut sich dann schon zu sagen, wenn was nicht so gut ist. Aber der macht einen Trainer auch stark, wenn es nicht läuft und er das Gefühl hat, der Trainer macht trotzdem alles richtig. Und das Wichtigste ist aber, dass ich zu Hause niemand habe, die mir dann noch erzählt, wie mein Job zu funktionieren hat. Ja. Die interessiert es eigentlich gar nicht.
Ja, das ist gut. Das ist schön. Ich habe meine Töchter rufen mich auch oft Samstag nachmittags an oder ab und zu und fragen, Papa, wo bist du denn? Wie immer, samstagsabends bin ich arbeiten. Ach ja, stimmt, dann fällt es ihnen auch wieder ein. Du hast den Torhüter gewechselt. Da geht es ja natürlich auch um Kommunikation. Euer Stammtorhüter ist jetzt im Moment die Nummer 2. Wie funktioniert sowas?
Jetzt bist du wahrscheinlich der 10. oder 12., der danach fragt und irgendwann hat man...
Aber ich meine persönlich, Kommunikation, da geht es ja auch um persönliche Enttäuschung.
Ich sage auch ein bisschen was dazu. Erstmal ist alles gesagt worden, weil irgendwann ist der Rauch auch mal...
Ich habe das alles gelesen, ja.
Aber vielleicht nicht alle
okay.
Zuhörer und Zuschauer. Und es gab das Gespräch am ersten Trainingstag wo es eben um diese Konstellation gab. Und ich möchte und kann auch wirklich nur so viel dazu sagen, dass ich Kevin Müller, die Entscheidung vom Torwarttrainer und mir, die Entscheidung, die ich zu 100% dann auch mittrag, 1:1 erklärt habe ihm gegenüber. Wohl wissend, dass er das jetzt gut oder nicht gut findet. Wie die Menschen draußen auch. Aber es ist alles sauber und ehrlich, aber auch hart in der Sache besprochen worden. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, so wie wir es, weil viele gesagt haben, das, was ihr jetzt gemacht habt, das ist nicht FCH-like. Es ist besonders FCH-like, weil wir auch Entscheidungen treffen, die nicht populär sind. Beispiel Marc Schnatterer damals, das muss man sich mal überlegen. Wir haben Marc die Chance genommen, hier nochmal Bundesliga zu spielen. Aber für uns war einfach der Zeitpunkt da und mir war bewusst, dass dieser schwierige Zeitpunkt irgendwann kommt. Und wenn der da ist aus unserem Empfinden, dann ziehen wir einfach die Dinge auch so durch. Dass es jeder versteht, glaube ich nicht. Aber eins ist bei uns immer, wir sagen es direkt, klar und unmissverständlich. Und ich glaube, da kann man den Mühe gerne auch fragen. Das habe ich ihm auch klar meine Sichtweise geschildert.
Ich habe die Frage falsch formuliert, Frank.
Also du hattest nur eine Chance.
Wenn du mit jemandem so lange zusammenarbeitest und auch erfolgreich und dann irgendwann sagen musst, weil die Argumente für den anderen stichhaltiger sind, sagen, pass auf, im Moment ist es so, dass du nur die Nummer 2 bist. Das würde mir, wenn ich mich jetzt in die Situation reinversetze, will nicht sagen Problem, aber würde mir unheimlich schwerfallen. Also dem in die Augen zu gucken und sagen, so, pass auf.
Ach so, aus meiner Sicht.
Ja. Ja?
Nee, eigentlich nicht, weil ich vergesse ja nicht, was war und versuche dann auch die Wertschätzung rüberzubringen. Das habe ich ja auch zuletzt jetzt häufiger gemacht. Aber in dem Moment ist genug gesagt worden, aber die Initiative ist ja jetzt ja nicht von uns gekommen. Und ja, es ist halt jetzt so, wie es ist und es gibt Gründe, warum wir uns so entschieden haben.
Bei all dem, lass uns jetzt abschließend noch sagen, die Motivation, die du brauchst, jeder braucht das. Ne? Also du gehst jetzt in deine 19. Saison, du hast Finishes erlebt mit deinen Vereinen, die ja ihresgleichen suchen, eigentlich in jeder Etage. Ja, du warst in der Conference League, hast jetzt noch bis 2027 einen Vertrag hier in Heidenheim. Du musst da jeden Morgen aufstehen und sagen, so, ich habe noch Bock. Ja, das erklär mir, wie das geht.
Gut schlafen. Es ist wirklich so, dass ich, glaube ich, nur meinen Job so ausführen kann, wie ich ihn ausführe, wenn man richtig Lust dazu hat und auch die Energie hat. Natürlich ist klar, wenn ich in meiner 19. Saison, jetzt nächsten Monat werden es dann 18 Jahre, natürlich kommt der Zeitpunkt immer näher, wo der Tag irgendwann kommt, wo es nicht läuft. Und man darf auch nicht immer den Fehler machen, geht's nur nach der Lust und Einstellung von Frank Schmidt oder geht's nur nach der Lust und Einstellung vom Verein. Es gibt ja auch eine Mannschaft. Auch das ist ja Mittel. Ein Trainer ist ja kein Selbstzwecktrainer, sondern er ist ja Mittel zum Zweck. Nämlich, er soll dafür sorgen, dass die sportlichen Ziele erreicht werden. Und wenn die in Gefahr raten, jetzt haben wir letztes Jahr schon eine schwere Saison gehabt. Ich hoffe nicht, dass wir dieses Jahr eine schwere Saison haben. Aber es kann natürlich schwer werden. Und dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo vielleicht auch dann das Ende mal kommt, ohne zu wissen, wann das ist. Wenn es nach mir geht, hoffe ich, dass ich so lange da bin, wie ich auch die Zusage getroffen habe und wie sich auch der Verein committed hat. Das ist ja ein Bündnis von beiden Seiten. Dann mache ich das ja gerne. Aber zu sagen, das wird auf jeden Fall so sein und das ist garantiert, dann muss man sagen, es gibt auch die Pflicht eines Leistungsnachweises für den ersten FC Heidenheim in der Bundesliga.
Ich frage das deswegen, weil wir hatten ja Joachim Löw, also Jogi Löw, auch im Podcast, der hat nach 2014 so einen, und der Erfolg ist ja dann relativ, ob du jetzt aufsteigst oder was auch immer, es ist, sagt er, ich bin in so ein Loch gefallen, ich habe gar nichts mehr gesehen. Ne? Also jetzt kommen die nochmal zu mir und wir trainieren nochmal und das war ein sehr spannendes Gespräch und auch, dass man richtig gespürt hat, also wo geht's jetzt weiter? Also was ist mein nächstes Ziel? Das fand ich sehr spannend. Ne? Also von jemandem, der gerade da alles abgeräumt hat, was du dir vorstellen kannst. Ne? Also
ich kann es mir in der Tat vorstellen, dass so ein Zeitpunkt oder so ein Moment kommen kann, auch so ein Empfinden. Das ist menschlich. Ich für mich sehe das nicht, derzeit nicht. Aber nachdem meine Frau auch viel im Gesundheitswesen, in dem Bereich gearbeitet hat, das bahnt sich auch manchmal nicht an. Vielleicht kommt der Zeitpunkt irgendwo, aber ich habe mal am Anfang gesagt, wo ich Trainer geworden bin, ihr braucht euch alle keine Sorgen machen, ich habe Energie ohne Ende und ich werde mal der Volker Finke von Heidenheim. Das habe ich im ersten oder zweiten Jahr gesagt. Hätte ich ja nie dran gedacht. Aber die Energie, auch ich muss morgen, dass die Energie endlich ist. Aber bisher habe ich immer Wege und Mittel gefunden, um wieder zu rechargen und wieder da zu sein und voller Elan und voller Motivation reingehen. Weil wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich sowieso kein Trainer mehr sein. Und wie gesagt, wann der Zeitpunkt kommt, ob der kommt, sicherlich wäre es in dieser Saison sinnvoll.
Ich glaube, der kommt nicht.
Wir spielen erfolgreicher und der Verein kann mit mir zusammen selbstbestimmt irgendwann in Einigkeit sagen, das war's und jetzt wird Patti Meier unser 19-Trainer oder Marc Schnatterer unser 17-Trainer oder Norman Teuerkauf, wie die Trainer alle heißen. Der Zeitpunkt wird kommen. Ich weiß bloß noch nicht wann.
Und alle Großen, das finde ich auch eine Erleichterung, wenn wir jetzt Alex Ferguson nehmen oder Christian Streich, dann geht's halt weiter mit einem anderen schönen Leben. So wie du sagst, neue Herausforderung.
Und da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, dieses Loch, wenn ich es heute beantworten müsste, kommt bei mir in dem Moment, wo ich nicht mehr Trainer bin. Dann schwimmt man sich irgendwann wieder frei. Dann bekommt man wieder Lust und dann kommt die nächste Aufgabe. Aber so schön mein bisheriges Leben als Trainer war, ich möchte keinen Tag missen. Ich würde heute hier wieder alles so machen, wie es passiert ist. Aber ja, man weiß halt am Ende des Tages dann trotzdem nicht, wie es weitergeht und wie dann der nächste Schritt ist. Aber ich glaube, das ist auch gut so, dass man es nicht genau weiß.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Frank.
Sehr gerne.
Hat viel Spaß gemacht. So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Wir waren in Heidenheim, produziert von 360 Media. Wir waren zu Gast bei Frank Schmidt und bei diesem sehr sympathischen Club mit dem höchstgelegenen Profistadion in der ersten Fußball-Bundesliga auf 555 Metern. Das gibt's wie immer jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt oder in Ausschnitten auch bei Sky. Danke fürs Zusehen oder Zuhören. Tschüss, was heißt.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.